Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Ute Reckers am Mikrofon. Schönen guten Tag wünsche ich. Die Bundesnotbremse zum Schutz vor der Corona-Pandemie ist durch den Bundesrat gegangen heute. Es gibt nach wie vor viel Kritik daran, unter anderem aus Sachsen. Denn die Modellregionen für Öffnungen stehen vor dem Aus. Ich spreche gleich mit dem Bürgermeister der Kleinstadt Augustusburg. Außerdem blicken wir ins benachbarte Thüringen, wo die CDU sich nur widerwillig mit dem Kanzlerkandidaten Armin Laschet abfindet. Und wir begleiten einen Förster in Hessen, der uns die Ausmaße des Waldsterbens zeigt. Die Bundesnotbremse ist heute durch den Bundesrat gegangen, nachdem sie gestern vom Bundestag beschlossen worden ist. Damit können in Corona-Risikogebieten ab einer Inzidenz von 100 Infizierten pro 100.000 Einwohner vom Bund beschlossene Einschränkungen verhängt werden. Zum Beispiel Ausgangssperren, Kontaktbeschränkungen, Schließungen von Geschäften und so weiter. Einer, der das kritisch sieht, ist der Bürgermeister der sächsischen Kleinstadt Augustusburg nahe Chemnitz. Die 4.500 Einwohnergemeinde ist seit dem 1. April Modellregion, in der kontrollierte Öffnungen möglich sind und bei denen Daten gesammelt werden als Grundlage für mögliche weitere Öffnungen. Und mit diesem Bürgermeister, Dirk Neubauer von der SPD, habe ich kurz vor der Sendung sprechen können. Herr Neubauer, Sie müssen das Modellprojekt Augustusburg am Sonntag beenden, weil Ihr Landkreis zu viele Infizierte hat und die Bundesnotbremse greift. Hätten Sie denn trotzdem gern weitergemacht?
Ja, wir hätten gern weitergemacht, weil die bisherigen Daten, die wir sammeln konnten, eigentlich aufzeigen, dass das, was wir hier bisher gemacht haben, seit dem 1.4. eben kein Inzidenztreiber ist. Wir haben ein Wissenschaftsteam hintendran und jeder Tag, den wir hätten mehr machen können, bringt natürlich Daten, die das Ganze besser validieren, helfen. Ja, und das hätte uns natürlich für die Zukunft was in die Hand gegeben, womit man arbeiten kann. Ich hoffe jetzt, dass die Daten, die wir haben, reichen.
Sie haben gesagt, dass die Öffnung kein Infektionstreiber war. Nun haben Sie allerdings eine stolze Inzidenz von 272 in Ihrem Landkreis. Ist das nicht ein Widerspruch?
Nee, ist es nicht, weil wir haben ja von vornherein mit dem Freistaat lange darüber verhandelt, ein solches Projekt unabhängig von der Inzidenz starten zu können. Wir sind ja mit einer sehr hohen Inzidenz gestartet.
Mit welcher?
Da lagen wir als Stadt, glaube ich, über 300 schon. Zwischenzeitlich waren wir jetzt über 400. Wobei man immer sagen muss, wir haben 4.500 Einwohner. Das sind bei uns gerade aktuell 17 Fälle. Also man muss das auch immer ein bisschen in die Relation bringen. Aber wir haben das ganz bewusst gemacht in die steigende Inzidenz hinein, weil wir gesagt haben, wann, wenn nicht jetzt? Weil wir zeigen wollten und auch unter Pandemiebedingungen ja auch zeigen wollten, dass ein solches System funktionieren kann. Mit täglichen Tests, mit den digitalen Hilfsmitteln, die wir haben. Und jetzt kann ich schon mal eine Zwischenbilanz ziehen. Das ist noch nicht die wissenschaftliche Auswertung, aber wir haben uns nicht anders entwickelt als andere Städte im Landkreis. Im Gegenteil, wir schwimmen im Mittelfeld mit. Und das, obwohl wir ja mehrere tausend Besucher bei uns hatten. Also das spricht auch jetzt schon erkennbar eine Sprache.
Nun heißt es aber aus Berlin, wir müssen vorsichtig sein, wir müssen die dritte Welle brechen und wir müssen das auch gemeinsam und einheitlich tun. Was spricht denn trotzdem dafür, ein Modellprojekt weiterzuerhalten?
Wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass wir die nächsten Jahre mit diesem Thema und mit diesem Virus irgendwie umgehen müssen. Und wir führen eine ganze Zeit lang eine Art Glaubensdebatte von Virologen 1 bis Virologen 10.
Und die Virologen sind sich aber ziemlich einig.
Ja, Moment, da kommen wir noch hin. Wir haben eine Glaubensdebatte jetzt momentan tatsächlich. Und dieses Projekt ist das erste, was wirklich valide Daten erhebt, um zu lernen, wie Infektion geht, wenn sie denn passiert, beziehungsweise wie man sie am besten draußen hält. So, wer sagt uns denn, dass nach dem Sommer wir alle geimpft sind, es alles gut ist, es kein Escape gab und wir nicht im nächsten Herbst wieder dort stehen, wo wir letztes Jahr standen? Und viele Städte und viele Unternehmen vor allen Dingen schaffen das nicht mehr. Das heißt, wir brauchen Instrumente, die uns helfen, mit dem Virus klarzukommen. Und das mit Augenmaß und verantwortbar. Und dazu brauchen wir Datenlagen. Und deshalb haben wir das gemacht. Wir haben das Projekt ja hier nicht gemacht, um ein paar Wochen eher zu öffnen als der Rest der Welt. Darum ging es überhaupt nicht.
Da wollte ich gerade nachhaken, weil Sie ja auch Bürgermeister einer Gemeinde sind und Ihren Bürgern und Bürgerinnen verpflichtet. Also ich hätte jetzt gedacht, dass Sie das nicht nur tun, um der Wissenschaft einen Dienst zu leisten, sondern auch um der örtlichen Wirtschaft zu helfen.
Ja, sowohl als auch. Also wir helfen ja der örtlichen Wirtschaft. Wir haben von vornherein gesagt, alles, was wir hier an Daten erheben und erarbeiten, werden wir dem Rest der Welt sozusagen zur Verfügung stellen, damit wir im nächsten Herbst bei Welle X vorbereitet sind.
Nun ist aber in Berlin eine andere Tendenz. Es heißt, es gab zu viele unterschiedliche Ausgestaltungen. Der vielstimmige Chor der Bundesländer, dann noch Interpretationen in den Kommunen. Kein Bürger, keine Bürgerin hat die Beschränkung mehr richtig ernst genommen, weil sie nicht einheitlich genug waren. Nochmal, hilft mehr Einheitlichkeit da nicht?
Nee, mehr Verständlichkeit und mehr Logik würde helfen. Und das, was wir jetzt beschlossen haben, ist weder verständlicher noch ist es logischer als all das, was wir vorher gemacht haben. Und das ist mein Kritikpunkt. Die Menschen sind bereit, sich einzuschränken. Die Menschen sind bereit, Auflagen zu akzeptieren. Das haben wir hier im Modellversuch auch sehr schön gesehen, wie achtsam Menschen miteinander umgehen können, wenn man sie wie Erwachsene behandelt. Und das, was wir jetzt beschlossen haben mit diese ganzen Ausgangsgeschichten, wie um alles in der Welt wollen wir das denn durchsetzen? Und wie vor allen Dingen erklären wir Inzidenzgrenzen von 165? Wie ist die eigentlich zustande gekommen? Gab es da
die für die Schulen
Werte?
Gilt.
Ja, gab es da drei Werte und man hat einen Mittelwert gebildet in der Diskussion. Ich hätte eingesehen, wenn wir gesagt hätten, wir machen einen richtigen Lockdown, wenn es denn so dringend ist, und das zweifle ich möglicherweise auch selber gar nicht an, aber dann hätten wir es richtig machen müssen. Das, was wir jetzt machen, ist das, was wir schon seit einem Jahr tun. Und ich habe so die Befürchtung, dass uns die Menschen jetzt nicht mehr folgen können.
Sie haben gestern eine vielbeachtete Streitschrift veröffentlicht, ein Buch mit dem Titel Rettet die Demokratie. Und darin fordern Sie grundsätzlich mehr Entscheidungsfreiheit für die Kommunen. Nun läuft, ich habe es ja eben dargestellt, der Trend zumindest in der Corona-Bekämpfung gerade in die entgegengesetzte Richtung. Was würden Sie denn der Kanzlerin entgegenhalten, wenn Sie mit ihr diskutieren könnten?
Das ist schön, dass Sie das fragen. Ich würde Sie gern einladen. Ich würde Sie gern wirklich mal einladen zu uns. Und ich würde ihr gerne mal darlegen, wie das Ganze bisher die letzten Monate gelaufen ist und was man möglicherweise anders machen könnte. Die Zusammenarbeit mit der kommunalen Ebene hat fast überhaupt nicht stattgefunden. Das sehen wir beim Impfen, das sehen wir beim Testen. Die ganzen Testinfrastrukturen, die wir hier haben, das ist alles ja nicht organisiert. Das ist alles Eigeninitiative, da machen sich Leute selber auf den Weg. Schule, das nächste Thema. Warum schaffen wir nicht Testinfrastrukturen in den Kommunen, wo wir die Schüler sicher testen können? Nicht in der Klasse, nicht gegenseitig, nicht stigmatisierend, nicht den Infektionsfall in die Schule holend. Das ist doch alles, das hat doch alles nicht Hand und Fuß. Das ist doch alles irgendwie wild. Und ich denke tatsächlich, wir hier vor Ort können das wirklich auch, wenn man mit uns mal spricht.
Dankeschön. Dirk Neubauer war das von der SPD, Bürgermeister der Modellregion Augustusburg und Verfasser der Streitschrift Rettet die Demokratie. Das war eine Entscheidung gegen die Basis der Partei. So sagte es der Chef der Thüringer Landes-CDU Christian Hirte, nachdem Armin Laschet sich am Dienstag gegen den Kontrahenten von der CSU, Markus Söder, durchgesetzt hatte. Hört sich nicht so an, als sei die Thüringer CDU so besonders glücklich mit dem Ausgang dieses Wettrennens um die Kanzlerkandidatur der Union. Und auch in anderen Landesverbänden findet man sich eher grummelnd mit der Entscheidung ab. Unser Landeskorrespondent für Thüringen ist jetzt mit mir verbunden, Henry Bernhard. Woher kommt denn die Unzufriedenheit im Thüringer Landesverband?
Ja, es ist das Gefühl, nicht gehört zu werden. Also die meisten Kreisverbände haben sich eindeutig für Söder ausgesprochen. Es ist das Gefühl, dass die in Berlin bestimmen, ohne die Basis anzuhören. Und da sind die Thüringer sehr empfindlich, gerade nach der Intervention der Bundes-CDU nach der letzten Landtagswahl. Es waren ja eigentlich viele Interventionen. Die Thüringer CDU ist außerdem noch in einem ziemlich schlechten Zustand seit der letzten Landtagswahl. Sie ist von Flügelkämpfen zerrissen. Der neue Vorsitzende Christian Hirte wollte den Job eigentlich gar nicht und kann sich auch nicht richtig durchsetzen, ist führungsschwach, ist weit weg im Bundestag. Da fühlt man sich auch ein bisschen alleingelassen. Aber es gibt eben überall diesen Ruf nach mehr Basisdemokratie in der CDU.
Nun ist es auffällig, es ist ja nicht nur der Thüringer Landesverband, es sind die ostdeutschen Landesverbände, die eigentlich alle Markus Söder lieber gehabt hätten. Ist diese Gemeinsamkeit zufällig oder lässt sich die erklären?
Das ist keinesfalls Zufall. Also die Ost-CDU und gerade auch in Thüringen, die ist konservativer. Das Vorbild hier ist Helmut Kohl immer noch. Das hört man immer wieder in Gesprächen mit Christdemokraten. Also das Deutschland der 80er Jahre eigentlich ist so diese Heilserwartung auch. Die CDU in Thüringen ist sehr ländlich geprägt, wie eben auch in Bayern, wo Söder herkommt. Es geht vielen darum, was in den letzten 30 Jahren Erreichte zu bewahren. Also man ist auch transformationsmüde hier im Osten. Und jetzt kommt die Zuwanderung, jetzt kommt Klimawandel, also neue Herausforderungen. Und gerade da erhofft man sich, dass ein Mann wie Söder da mehr die Leute mitnehmen könnte, als eben Laschet, der eben weit weg vom Rhein kommt.
Aber warum genau ist Markus Söder jetzt beliebter? Also ist das seine Ausstrahlung als Alpha-Tier oder sind es seine politischen Positionen? Denn die waren ja in den vergangenen Jahren ja durchaus schwankend.
Also ich habe mit einigen gesprochen in den letzten Tagen. Es ist schon seine Ausstrahlung, die auch diese Ausstrahlung, ein sozusagen mit harter Hand auch regieren zu können. Also gerade auf dem Land herrscht oft so eine Angst vor Sodom und Gomorra, obwohl das wirklich sehr weit weg ist von dort. Die Leute wollen gerne eine starke Hand, sie wollen Ruhe und Ordnung. Söder steht auch für die Erfolge Bayerns, die man natürlich auch sieht. Viele Thüringer arbeiten auch in Bayern, das kennt man auch. Er steht weiter rechts als Laschet und man hofft auch, dass er Stimmen von der AfD zurückholen könnte, die ja in Thüringen sehr stark ist. Und die harte Haltung Söders zur Zuwanderung aus der Vergangenheit, das begrüßen eigentlich viele Christdemokraten in Thüringen eher, als dass sie ihm das übel nehmen würden. Und Söder ist auch schon in Thüringen unterwegs gewesen und hat die Thüringer auf sehr gewinnende Weise angesprochen. Und das merken sich die Leute.
Am 26. September ist in Thüringen die Landtagswahl, zeitgleich mit der Bundestagswahl. Und das ist eine vorgezogene Neuwahl, denn in Thüringen regiert eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung. Wie gut stehen denn die Chancen der CDU, mit einem Kanzlerkandidaten Laschet im Bund auch im Land zu punkten?
Also da habe ich mit vielen Kreisvorsitzenden gesprochen und die sagen, also Laschet sei eigentlich nach ihrer großen Hoffnung erst März, dann der Hoffnung Söder eigentlich jetzt dritte Wahl. Es gab vereinzelt auch Austritte in einzelnen Kreisverbänden, zum Beispiel auch im Kreisverband Sonneberg, da ist Dani Dobmeier der Kreisvorsitzende und der sagt, Laschet käme aus Nordrhein-Westfalen, sei eben sehr weit weg von den ostdeutschen Problemen.
Man fürchtet, dass die ganze CDU mittlerweile weit weg. Das ist nicht nur Laschet, das ist die CDU an sich. Die westdeutschen Interessen sind nicht die Interessen, die vielleicht im Osten eine Rolle spielen. Da gibt es viele Verlustängste im Transformationsprozessen, vor denen viele Leute hier wieder Angst haben, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung. Das spielt natürlich auch eine Rolle mit. Und da haben viele auch mittlerweile an der Basis das Gefühl, dass sie nicht mehr gehört und wahrgenommen werden. Diesen Eindruck hat bis jetzt Laschet noch hier hinterlassen, dass ihn das auch nicht wirklich interessiert.
Und so sehen das zurzeit wirklich viele.
Würde es denn eventuell auf eine Fortsetzung der rot-rot-grünen Koalition in Thüringen hinauslaufen mit dem Ministerpräsidenten Bodo Ramelow von der Linkspartei?
Na, erstmal muss ja gewählt werden. Also die CDU sagt zwar, wir stehen zur Abmachung, dass wir mit der Bundestagswahl Neuwahlen machen, aber zur Landtagsauflösung braucht Rot-Rot-Grün fast alle Stimmen der CDU-Fraktionen. Einige sind sich da noch nicht sicher, ob sie zustimmen wollen. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn das Wahlergebnis, so wie es bislang aussieht, ähnlich ist wie jetzt, dass die CDU nochmal eine Minderheitsregierung von Rot-Rot-Grün tolerieren möchte. Ich denke, da müsste irgendein neues Konstrukt gefunden werden, wie das ja nach der letzten Landtagswahl auch schon im Gespräch war. Also das heißt dann eben nicht Koalition, sondern Projektregierung oder Expertenregierung. Aber bis dahin gibt es noch viele Unwägbarkeiten und auch die Thüringer Linke steht zurzeit schwächer da. Bodo Ramelow macht auch eine recht inkonsistente Corona-Politik. Also da muss man sehen, was wird.
Und gespannt sein. Dankeschön. Live aus Erfurt war das unser Landeskorrespondent Henry Bernhard. Dem deutschen Wald geht es nicht gut. Massenhaft sterben vor allen Dingen die Fichten, bedingt durch Monokulturen und den Klimawandel. In Südhessen hat das Waldsterben aber nochmal eine besondere Dimension. Im hessischen Ried in der Nähe von Frankfurt am Main erinnern die Wälder schon mal gar nicht mehr an Waldeinsamkeit und Märchenlandschaft, sondern eher an Brandrodungen im Amazonasgebiet. Das liegt daran, dass ihnen seit 50 Jahren systematisch das Grundwasser entzogen wird. Die Haushalte von Frankfurt am Main werden so mit Wasser versorgt. Unser Landeskorrespondent Ludger Fittkau hat einen pensionierten Förster getroffen, der sich damit nicht abfinden mag.
Henna Gonnermann lenkt seinen Wagen immer tiefer in den Jägersburger Wald. Der liegt bei Gernsheim in Südhessen, nur ein paar Kilometer vom östlichen Rheinufer entfernt. Nach 15-minütiger Fahrt über staubige Waldwege stoppt Gonnermann an einer Weggabelung und steigt aus.
Und jetzt stehen wir an einer Stelle, die ich so nicht gekannt habe. Und hier ist jetzt eine Endstufe erreicht, die hat sich bis vor wenigen Jahren eigentlich niemand vorstellen können.
Henna Gonnermann zeigt auf ein Waldstück mit kahlen Bäumen, die auch im Sommer kahl bleiben werden. Vom einst intakten Wald mit 250 Jahre alten Baumriesen ist hier nicht mehr viel übrig geblieben. Kahle Eichenstümpfe, eine unwirtliche Kulisse.
Dass schon ein ungefähr 35-jähriger Eichenwald 100% abgestorben ist, mausetot, das ist einfach der Horror, vor dem man eigentlich hilflos steht und sich fragt, wie kann sowas passieren, wie kann sowas sein?
Die Stimme des 80-Jährigen mit dem mittellangen graublonden Haar, der einen beigefarbenen Parka trägt, ist sanft. Doch der ehemalige Forstdirektor ist ein zorniger Mann, der sich seit langem beim Bund für Umwelt- und Naturschutz engagiert. Er führt einen nahezu aussichtslosen Kampf für die rund 10.000 Hektar Wald im Oberrheingraben zwischen Neckarmündung in Mannheim und dem Main. Den Bäumen wird hier im sogenannten Hessischen Ried seit Jahrzehnten das oberflächennahe Grundwasser entzogen. Es wird als Trinkwasser nach Frankfurt am Main gepumpt. Die Wälder vertrocknen. Henna Gonnermann geht ein paar Schritte zwischen abgestorbenen Eichen tiefer in den Jägersburger Wald hinein. Diese Verwüstung hier ist menschengemacht, betont der alte Förster.
Und das ist jetzt, sagen wir mal, der Endpunkt einer Geschichte von 50 Jahren Grundwasserbewirtschaftung hier im Hessischen Ried durch die verantwortliche Politik und durch die verantwortlichen Verwaltungen im Regierungspräsidium in Darmstadt, im Umweltministerium in Wiesbaden. Ein katastrophaler Endpunkt dieser Entwicklung.
Vor allem auf das grün geführte Umweltministerium in Wiesbaden ist Henna Gonnermann stinksauer. Die Grünen seien zwar nicht dafür verantwortlich, dass die Stadt Frankfurt am Main vor einem halben Jahrhundert damit angefangen hat, den intakten Mischwäldern längs des Rheins das Grundwasser abzugraben. Aber die grüne Umweltministerin Priska Hinz handelt einfach nicht entschlossen genug, um die Wälder zu retten, kritisiert Henna Gonnermann, während er immer wieder auf die abgestorbenen Eichen zeigt.
Hier ist der Klimaschutz am Ende, weil tote Bäume binden kein CO2 mehr aus der Luft, sondern das Holz, was jetzt hier verfault, macht sogar das Gegenteil. Es wird zersetzt und im Zuge dieser Zersetzung wird das CO2, was hier über Jahrhunderte die Bäume angesammelt haben, wird jetzt wieder in die Atmosphäre zurückkatapultiert. Und diese Wälder haben jetzt alle eine negative Klimabilanz, negative CO2-Bilanz, so muss man das sehen.
Mitten im toten Wald begegnen wir einer Spaziergängerin. Sie ist Mitte 50 und führt einen Hund an der Leine. Auch die Frau, die ungenannt bleiben will, ist geschockt über den Zustand des Waldes.
Das sieht so aus wie nach einem Atomausbruch. War schon immer, habe ich das immer so gesagt, wenn ich die kahle Äste sehe. Und ja, das ist so ein ganz komisches Gefühl.
Henna Gonnermann nickt. Später versichert er mir augenzwinkernd, dass er die Frau nicht zu diesem Termin bestellt habe. Die grüne Umweltministerin Priska Hinz jedoch würde er gerne einmal hierher bringen, um ihr vor Ort zu zeigen, dass längs des Rheins zwischen Mainz und Mannheim eine Waldfläche von rund 15.000 Fußballfeldern tot ist.
Da werden Konstrukte im Ministerium konstruiert, die ich mal bezeichnen würde als eine Lebenslüge der Umweltverwaltung, die meiner Ansicht nach nicht früh genug umgeschaltet hat.
Umgeschaltet darauf, die Metropole Frankfurt am Main und die anderen Kommunen im Ballungsraum Rhein-Main-Neckar dazu zu zwingen, weniger Wasser aus dem Hessischen Ried in die Stadt zu pumpen. Sparsameren Umgang mit dem Grundwasser des Umlandes, den fordern Henna Gonnermann und sein Umweltverband BUND seit Jahren.
Wie funktioniert die digitale Lehre an den Hochschulen nach einem Jahr Pandemie? Das ist Thema gleich bei Campus und Karriere nach den folgenden Nachrichten. Und das war's von Deutschland heute mit Neuigkeiten aus Sachsen, Thüringen und Hessen. Mein Name ist Ute Reckers, ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis ganz bald.